Live-Radio Spezial, der Podcast.
Weil ich natürlich einige Leute haben, die sich freuen würden, wenn der Unternehmer René Benko scheitert. Aber die werden sehen, dass ich ihnen die Freude nicht machen werde.
Aus deren Perspektive war René Benko eine Heuschrecke. Der hat quasi sie übernommen, hat sie ausgenommen und hat sie dann quasi in Konkurs geschickt.
Bis dato war ja immer die Annahme, dass Herr Benko seine privaten Verbindlichkeiten entsprechend regulieren kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Unsicherheiten.
Ein Luxusauto etc. jetzt aktuell zu kaufen, ist nicht
möglich. Nein.
Da wurde sehr hemdsärmlich agiert und da kann man sich schon vorstellen, dass diese Personen, wenn sie jetzt den Eindruck haben, sie wurden über den Tisch gezogen, vielleicht auch zu etwas unorthodoxeren Methoden greifen.
Wie geht es eigentlich René Benko? Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele schon einmal gestellt haben, die aber natürlich nur René Benko selbst beantworten könnte. Öffentlich spricht René Benko aber nicht. Wir versuchen deshalb in diesem Podcast die 5 spannendsten Fragen rund um den Tiroler Investor zumindest anzusprechen, vielleicht sogar zu beantworten. Wie geht es René Benko? Wie viel Geld hat er jetzt als Privatperson noch? Lebt er vielleicht sogar gefährlich, weil er sich mit den falschen Leuten angelegt hat? Wie hat das alles überhaupt passieren können? Und sehr spannend zum Schluss, gibt es vielleicht ein Comeback? Kann René Benko vielleicht als erfolgreicher Investor wieder zurückkommen? Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und ich bin definitiv kein Finanzexperte. Deshalb bin ich sehr froh, ein paar der führenden Benko-Wirtschafts-Signe-Experten in diesem Podcast dabei zu haben. Die Frage, wie es René Benko dieser Tage so geht, die können zwar auch die Experten nicht beantworten, sie können aber die Hintergründe dazu sehr gut erklären. Das Flaggschiff Signa und auch der Kapitän René Benko, die sind aktuell am Untergehen wie ein Schiff auf hoher See.
Also René Benkos Lebenswerk als, was auch glaube ich mit seiner Identität viel zu tun hatte oder hat, als erfolgreicher Überflieger, als Self-Made-Milliardär, das liegt natürlich trotzdem in Trümmern. Ja. Auf die Forbes-Reichenliste der Milliardäre hat es Benko nur deshalb geschafft, weil man die Anteile, die er und seine Familie oder seine Stiftungen, wie auch immer, an diesen Signa-Gesellschaften hatten, weil man die mit mehreren Milliarden bewertet hat. Diese Anteile sind durch diese Insolvenz jetzt wertlos. Das heißt, er ist jetzt zumindest nach der Forbes-Reichenliste kein Milliardär mehr. Und dazu kommt auch noch, dass es halt nicht mehr so ist wie früher, dass quasi die gesamte Prominenz Österreichs sich gerne in seinem Aufsteigerruhm sonnen möchte, sondern im Gegenteil, jetzt gehen die ganzen Freunde von früher auf einmal auf Distanz. Das ist sicher nicht leicht und ist etwas, mit dem wir auf jeden Fall zu kämpfen haben.
Das sagt einer der führenden Signa- und Benko-Experten in Tirol.
Ja, also mein Name ist Leonhard Dobusch, ich bin Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Organisation an der Universität Innsbruck und außerdem Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter des gewerkschaftsnahen Momentum-Institut in Wien.
Ein anderer Experte ist Thomas Steinmann. Er ist Wirtschaftsjournalist beim Magazin Kapital in Deutschland. Auch er beschäftigt sich seit vielen Jahren schon intensiv mit dem Phänomen René Benko und er ist sogar einer der wenigen Journalisten, der den Tiroler Investor persönlich interviewt hat.
Ja, wir haben im Rahmen der damaligen Recherche 2018 eine Audienz bekommen, einen Termin bei René Benko persönlich tatsächlich, wenn auch sozusagen geheim in Anführungszeichen. Wir durften dann nicht schreiben, dass wir ihn getroffen haben, aber es war so. Nach echt ziemlich viel Baggern über seine Mitarbeiter, über den Pressesprecher, über weitere Vertraute. Also es war ein Stück Arbeit und deswegen, ja, dann hatten wir am Ende ein Gespräch. Gut kennen ist deswegen zu viel gesagt, eher so mit über Leute drumherum tatsächlich und aus diesem Gespräch, es gab dann auch noch ein zweites per Call in der Corona-Zeit tatsächlich, was ähnlich, sag ich mal, diskret eingestielt wurde. Das ist einfach so, Herr Benko ist kein Typ gewesen schon damals, der sozusagen gerne Interviews gegeben hat, insbesondere bei Medien, wo er vielleicht nicht wusste, ist das vielleicht auch ein kritischer Bericht. Also da musste er offensichtlich auch von seinen Mitarbeitern immer angeschoben werden. Also von daher, kennen ist wirklich zu viel gesagt, aber einen persönlichen Eindruck habe ich schon gewinnen können.
Mini-Exkurs an dieser Stelle. Auch ich persönlich bzw. Live-Radio-Kolleginnen haben René Benko gelegentlich interviewt. Bei öffentlichen Terminen, wie zum Beispiel bei der Eröffnung vom Kaufhaus Tirol oder auch vom Einkaufszentrum West in Innsbruck. Das waren dann aber immer Gespräche, ja, sozusagen für PR-Botschaften only, wie zum Beispiel diese hier.
Also ich bin stolz darauf, dass das, was wir gebaut haben und von dem wir geträumt haben, damals als Vision Kaufhaus Tirol ganz und gar in Erfolg umsetzen hat lassen. Und das größte Dankeschön sind die fast 6 Millionen Besucher im ersten Jahr.
Dass es beim Traum vom erfolgreichen Kaufhaus eigentlich um andere Gründe gegangen ist, nämlich um möglichst hohe Mieteinnahmen, auch das besprechen wir in diesem Podcast noch. Zuerst bleiben wir aber bei der Frage, wie es um René Benko derzeit steht, denn da gibt es durchaus Anzeichen, dass es richtig übel aussieht.
Finanziell offensichtlich schon ist es schon relativ eng, ne? Also so eine persönliche Insolvenz als Einzelunternehmer macht man mal nicht, wenn man es verhindern kann. Gibt Leute, die früher eng mit ihm zusammengearbeitet haben, ihm gesagt, das würde auch seine Reputation sozusagen endgültig zerschießen. Also so gesehen, das macht man nicht aus freien Stücken. Bemerkenswert ist natürlich, dass man von Herrn Benko, seitdem das Ganze losging, im vergangenen Herbst, keinen einzigen Pieps gehört hat. Ja, also es gibt jetzt Leute, die sich öffentlich äußern, aber Benko selber hat sich bislang in keiner Weise dazu geäußert. Einmal gab es, glaube ich, schriftliche Erklärungen, als er sich vermeintlich zurückgezogen hat aus dem Unternehmen, was dann aber faktisch gar nicht der Fall ist. Angeblich spukt er da bis heute noch rum und zieht auch noch im Hintergrund Fäden. Also so gesehen, was man mitbekommt von Leuten, die noch mit ihm zu tun haben, ab und an. Er hat sich da schon etwas verbunkert offensichtlich, aber und das entspricht auch ein bisschen seinem Naturell, so wie ich es einschätzen kann, verbeißt er sich auch in Arbeit. Er war ja früher keiner, der 9-to-5 gemacht hat, sondern immer damit auch geprahlt hat, von morgens um 5 bis was weiß ich nachts zu arbeiten. Und so ist das offenkundig auch immer noch, denn auch viele Leute sagen, er hat nichts anderes.
Es gibt nur wenige Menschen, die aktuell persönlich Kontakt mit René Benko haben und noch weniger Menschen, die dann auch darüber sprechen. Milliardär Hans-Peter Haselsteiner ist hier einer der wenigen.
Herr Haselsteiner hat ja in einem Interview gesagt, Herr Benko sei desperat, also doch irgendwo natürlich auch geplättet, weil da auch ein Lebenswerk flöten gegangen ist und jetzt alles unter seinen Fingern wegrennt und tatsächlich natürlich jetzt Fragen auch kommen, juristischer Natur, womöglich strafrechtlicher Natur. Also das gibt Investoren, die auf Rache sinnen, in Anführungszeichen, die ihr Geld zurückhaben wollen, die sagen, wir sind da auf jemanden reingefallen, das soll er, also da die sich in Anführungszeichen zur Wehr setzen wollen, rächen wollen, wie auch immer. Also da sind jetzt sehr viele, die offene Rechnungen mit René Benko haben und das womöglich auch über Strafanzeigen über die Justiz austragen und Sie haben es angesprochen, also da könnte schon noch einiges kommen, ob in Deutschland, aber natürlich auch in Österreich. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist ja auch mit dem Thema befasst, ist es auch schon länger. Es gab da ja die berühmte Inseraten-Affäre um Sebastian Kurz und die ÖVP, Stichwort Thomas Schmidt. Also auch da gab es ja schon Ende 2022 Razzien bei Signa und es wurden auch im Zuge der Ibiza-Affäre Chats sichergestellt, die zumindest den Eindruck erwecken, als hätte Herr Benko da versucht, den Thomas Schmidt zu ködern, um in Steuerverfahren einzugreifen. Also sprich, es ist eine ganze Gemengelage auch von juristischen Themen und da wird, glaube ich, auf Herrn Benko schon noch einiges zukommen, ohne jetzt vorwegzunehmen, wie das ausgehen kann. In Österreich sagt man ja immer und steht in jedem Text, es gilt die Unschuldsvermutung. Da halte ich mich natürlich auch dran.
Kurz gefasst, es schaut nicht gut aus. Die nächste spannende Frage, wie viel Geld hat René Benko als Privatperson jetzt eigentlich noch?
Bis dato war ja immer die Annahme, dass Herr Benko seine privaten Verbindlichkeiten entsprechend regulieren kann. Aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es Unsicherheiten. Es ist überhaupt nicht bekannt, mit welchen Forderungen Herr Benko privat hier konfrontiert ist. Gibt es Haftungen aus der Signa-Sphäre heraus? Hat er hier unter Umständen Haftungen persönlich auch unterschrieben? Das sind alles Dinge, die sich jetzt in den nächsten Wochen abzeichnen werden. Und die Gläubiger des Herrn Benko werden auch gezwungen sein, jetzt die Karten auf den Tisch zu legen und dann ihre Forderungen und ihre Ansprüche entsprechend beim Landesgericht Innsbruck anzumelden.
So die Einschätzung eines Experten, der in die Finanzen Benkos mehr Einblick hat als die meisten anderen.
Mein Name ist Klaus Schaller. Ich bin seit 10 Jahren der Chef des Kreditschutzverbandes von 1870 in Innsbruck. Wie komme ich zum Insolvenzverfahren des Herrn Benko? Jede Unternehmensinsolvenz in Tirol geht seit mittlerweile 10 Jahren über meinen Schreibtisch. Und wir als Kreditschutzverband vertreten die Interessen der Gläubiger in diesen Verfahren.
Vielleicht kurz zur Erklärung. Signa ist gleich Rene Benko? Fragezeichen. Irgendwie schon, aber irgendwie natürlich auch nicht. Das eine ist ein Unternehmen, eine Holding, das andere ist eine Privatperson. Wie ist das auseinander zu dividieren? Wo genau ist Ihr Aufgabenbereich und was genau ist nicht Ihr Aufgabenbereich?
Ja, grundsätzlich muss man die Signa-Gesellschaften und das Privatvermögen von Herrn Benko ganz klar trennen. Es sind zwei unterschiedliche Rechtspersonen, die separat betrachtet werden müssen. Auf der einen Seite die Gesellschaften und auf der anderen Seite die Privatperson Rene Benko. Hier wird der Insolvenzverwalter zu schauen haben, ob es hier Vermögensbewegungen zwischen den Sphären gegeben hat. Das wird jetzt die Aufgabe in den nächsten Wochen sein und vielleicht auch in den nächsten Monaten. Und dabei bin ich nur unterstützend tätig. Das heißt, für den Fall, dass ich dem Insolvenzverwalter Informationen zur Verfügung stellen kann, mache ich das gerne. Wobei die Hauptaufgabe hier sicher beim Dr. Grabenberger, dem Insolvenzverwalter, liegen wird.
Es hat gelegentlich Zeitungsmeldungen gegeben, Benko führe sein Luxusleben genau gleich weiter. Andere Medienquellen berichten auch wieder anderes. Ist der Herr Benko irgendwie aktuell eingeschränkt? Gibt es Dinge, die er im Moment nicht machen kann, wie er sie vor 1 oder 2 Jahren gemacht hat? Gibt es da schon für ihn selbst überhaupt einen spürbaren Unterschied oder ist das eh alles Thema für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und bis dahin geht die Party fröhlich weiter?
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Form eines Konkursverfahrens schränkt Herrn Benko sehr stark ein. Er kann über seine Vermögenswerte nicht verfügen, er kann sie nicht verkaufen, er kann sie nicht vermieten, er kann sie niemandem zur Verfügung stellen. Das macht alles der Insolvenzverwalter Dr. Grabenberger. Deswegen wird es doch, glaube ich, spürbare Konsequenzen jetzt bei Herrn Benko geben, weil er eben immer nachfragen muss beim Herrn Dr. Grabenberger, ob er manche Dinge veranlassen kann, ja oder nein.
Es erinnert ein klein wenig an Kinder und Jugendliche, die dann bei den Eltern nachfragen müssen über Höhe des Taschengelds, ob man sich dieses oder jenes kaufen darf. Ist da was dran an dieser Sichtweise?
Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber im Gesetz steht, die Dinge des täglichen Lebens darf man hier natürlich selbstbestimmt machen. Aber wenn es jetzt um einen Verkauf einer Liegenschaft, um eine Verfügung über Gesellschaftsanteile geht, dann ist der Insolvenzverwalter entsprechend einzubinden. Es ist immer die Frage, um welchen Vermögenswert es hier geht.
Das heißt aber, ich habe irgendwo nur einmal das Stichwort entmündigt gelesen. Entscheidungsgewalt ist deutlich eingeschränkt, das haben Sie schon gesagt. Ich sage, kann er wirklich gar nicht mehr selbst über sein Geld bestimmen aktuell?
Ja, entmündigt ist kein Begriff, den ich hier in den Mund nehmen würde. Es geht Herrn Benko nicht anders wie jeden Schuldner, der in ein Konkursverfahren schlittert. Es ist klar, dass mit Insolvenzeröffnung die Gläubiger Interesse haben, dass keine Vermögenswerte hier bewegt werden. Und letzten Endes ist es auch beim Herrn Benko nichts anderes. Ob jetzt hier viel da ist oder wenig da ist, macht da keinen Unterschied.
Fakt ist, Rene Benko hat selbst Insolvenz angemeldet, deshalb kann er derzeit nicht einfach so, wie er Lust und Laune hat, über sein eigenes Geld verfügen und deshalb ist hier auch Venka Stojnic vom Gläubigerschutzverband Kreditreform in Wien involviert. Sie ist auch persönlich dabei gewesen, wie zuletzt in Wien über die Signa-Pleite vor Gericht verhandelt worden ist und sie weiß, wie das in der Praxis so abläuft, wenn ein ehemaliger Milliardär auf einmal praktisch pleite ist.
Also grundsätzlich ist es so, dass ein Massekonto errichtet wird. Es ist dann so, dass eben sämtliche Eingänge aufs Massekonto überwiesen werden müssen. Dem Herrn Benko wird dann natürlich ein gewisser Betrag zur Lebensführung freigegeben. Das ist natürlich also zu einer, wie soll ich sagen, angemessenen Lebensführung und Also es sind keine horrenden Beträge, die dann der Insolvenzverwalter zur Verfügung stellt, sondern eben zumindest das Existenzminimum. Und wie hoch das jetzt in dem Fall ist, liegen uns noch keine Zahlen vor vom Insolvenzverwalter, wobei ich auch bitte betonen muss, dass Insolvenzverfahren nicht öffentliche Verfahren sind. Also dass man über genaue Zahlen, darf ich einfach nicht reden, weil es ein nicht öffentliches Verfahren ist.
Aber größere Anschaffungen, ein Luxusauto etc. jetzt nein, aktuell zu kaufen, ist nicht möglich.
Nein. Also generell ist es so, dass wenn keine Eigenverwaltung besteht, sämtliche Rechtsgeschäfte zuerst vom Insolvenzverwalter genehmigt werden müssen.
Und weil auch das wichtig ist, hier noch einmal die genaue Erklärung, welche Art von Insolvenz genau Rene Benko da veranlasst hat.
Also es ist ein Konkursverfahren als Einzelunternehmer eröffnet worden und nicht im Rahmen eines Schuldenregulierungsverfahrens im Bezirksgericht, weil das würde bedeuten, dass er keiner unternehmerischen Tätigkeit mehr nachgeht. Er haftet aber als Einzelunternehmer natürlich auch mit seinem privaten Vermögen. Das sind kleine, wie soll ich sagen, Begrifflichkeiten, die im Insolvenzrecht zu unterscheiden sind.
Was unterm Strich bleibt, der einst so mächtige Investor, der muss aktuell so gut wie alles vom Insolvenzverwalter genehmigen lassen. Das geht sogar so weit, dass Benko zu Hause in seinen eigenen vier Wänden besucht wird.
Ja, grundsätzlich hat ein Schuldner ein Vermögensverzeichnis auszufüllen. Das heißt, er hat Angaben darüber zu machen, welche Vermögensteile in seinem Eigentum stehen und welche Verbindlichkeiten er hat. Und dieses Vermögensverzeichnis wird dann vom Insolvenzverwalter entsprechend überprüft. Ich gehe davon aus, dass Herr Dr. Grabenweger auch persönlich bei Herrn Benko zu Hause vorbeikommen wird und entsprechende Erhebungen machen wird. Er wird sich anschauen, welche Fahrzeuge gibt es, welche Einrichtung gibt es, alle solche Dinge, die Normalität darstellen in einem Insolvenzverfahren. Das ist jetzt nichts anderes, ob ein kleiner Schuldner oder ein großer Schuldner in die Insolvenz fällt.
Das heißt, da geht es auch dem Herrn Benko wie jedem anderen Schuldner. Er steckt aktuell tief genug drin, dass er da wirklich, ich sage mal, die Tür zu seinem Privatanwesen auch öffnen muss, zu seiner Garage, um herzuzeigen, was hat er da alles.
Ja, es gibt ein Insolvenzrecht in Österreich und das gilt für alle. Und es soll auch so sein, dass man emotionslos, geradlinig der Insolvenzordnung folgt. Und der Herr Benko hat genauso Rechte und Pflichten wie jeder andere Schuldner.
Für diese Besuche aber dann wirklich auch zu Hause, muss der angemeldet sein? Kommt der unangemeldet?
Natürlich ist ein solcher Termin abgestimmt. Es ist hier kein Überraschungsbesuch. Herr Benko ist auch rechtlich beraten und er weiß ja, auf was auf ihn zukommt. Und dass hier der Insolvenzverwalter entsprechende Erhebungen machen muss, auch vielleicht bei Herrn Benko zu Hause, das ist ein Punkt, den er sicherlich mit seinem Rechtsberater besprochen hat.
Wobei jetzt nur ganz erlaubt gefragt, wenn es darum geht, welches Auto fährt er, um da ein bisschen Rückschlüsse dann auf das Vermögen ziehen zu können. So ein Porsche war ja ganz schnell dann, wenn angekündigt, in der Garage des Nachbarn kurz untergestellt, oder?
Ja, das ist natürlich ein Thema. Darf ich über mein Vermögen verfügen? Darf ich mein Vermögen verheimlichen? Nein, ich darf es nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass das der Herr Benko macht, weil das hätte dann strafrechtliche Konsequenzen. Natürlich haben wir das immer wieder. Und in der Vergangenheit hat es auch schon Akten gegeben, die der ein Insolvenzverwalter an die Staatsanwaltschaft dann auch weitergeleitet hat. Aber hier gibt es zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keine Anzeichen dafür.
Der finanzielle Spielraum, der ist eng und das wirft auch die Frage auf, wie genau Rene Benko derzeit seine Sicherheit regelt. Bei öffentlichen Terminen in der Vergangenheit, wie etwa Kaufhauseröffnungen oder auch beim Besuch beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel, da waren natürlich auch immer eigene Bodyguards von Benko dabei. Und gerüchteweise hat man auch in der Vergangenheit gehört, dass Benko generell keinen Schritt ohne Security macht. Es gibt auch Gerüchte über kugelsicheres Glas bei seinem Wohnhaus. Wie gesagt, sind das aber nur Gerüchte. Fakt ist aber, Sicherheit kostet Geld. Geld, das Benko derzeit nicht wirklich zur Verfügung hat.
Klar ist, dass dieser Betrag, der Rene Benko zusteht, im Rahmen einer so einer Privatinsolvenz, wo es wirklich nur darum geht, eigentlich das Existenzminimum zu sichern, das ist kein Betrag, wo René Benko auch nur annähernd seinen Lebensstil aufrechterhalten wird können, den er vorher gewohnt war. Da reden wir noch nicht nur vom Sicherheitspersonal, da reden wir von allem Möglichen. Also ich glaube, ein Anzug kostet mehr, als er da im Monat bekommt. Insofern ist das, glaube ich, aber nicht der, also quasi diese, das ist nicht das, wovon Benko wirklich leben wird. Ja? Also genau deshalb stellt sich ja die Frage, wo sind diese wirklich, wir reden hier von Dutzenden Millionen Euro an Dividenden, wir reden davon, dass, wie wir es im Untersuchungsausschuss wissen, René Benko auch als Berater Millionen Euro im Jahr bekommen hat. Wir reden Millionen Euro. Und die sind irgendwohin verschwunden. Ja? Sonst kann man nicht quasi diese dann relativ geringen Beträge, die da von Seiten der Österreichischen Republik auch eingefordert wurden, dann hätte man die einfach bezahlt. Ja? Und wenn da wirklich kein Geld da ist, dann muss das woanders sein. Ja? Das hat sich nicht in Luft aufgelöst. Und ja, aber das ist eigentlich wirklich eine Frage für einerseits die Insolvenzverwalter, hier dem nachzugehen. Das ist eine Frage für die Steuerbehörden. Das ist auch eine Frage vielleicht auch für Investigativjournalistinnen und Journalisten, das rauszufinden.
Um die Frage zu klären, ob René Benko aktuell womöglich gefährlich lebt, weil er sich mit den falschen Leuten angelegt hat, muss man zuerst einen Schritt zurück machen. In die Zeit, als die Signa noch sehr erfolgreich war und Milliarden gemacht hat, das war nämlich auch nur durch ein sehr spezielles Geschäftsmodell möglich.
Die Frage, wo man dann, wenn man quasi hier an eine Grenze dessen stößt, was man mit so quasi Versicherungen, Versorgungskassen und auch deutschsprachigen alten Milliardären, was man dort einsammeln kann an Geld, ja, dann wendet man sich auch an andere Akteure. Ich war selbst nicht dabei, hier kann ich nur auf Medienberichte rekurrieren, die davon berichten, dass zum Beispiel ein anderer Ex-Kanzler, am meisten kommt der Aufsichtsratsvorsitzende, der ehemalige Alfred Gusenbauer vor, aber eben auch Sebastian Kurz soll ja mit René Benko dann auf Werbetour in den Nahen Osten unterwegs gewesen sein nach seiner Kanzlerschaft, nachdem er Benko bereits als Kanzler mit in den Nahen Osten mitgenommen hat. Ja, die Frage, das ist jetzt doch naheliegend, weil auch dort haben wir es mit Akteuren zu tun, die auf sehr, sehr viel Geld sitzen, das investiert werden will und wo eigentlich, glaube ich, auch ganz gut das funktioniert hat, was Benko von Anfang an viel gemacht hat, nämlich, dass er Immobilien kauft, die man kennt, die man teilweise auch außerhalb der Länder kennt, wo sie sich befinden. Ja, also das Chrysler Building in New York, wo er investiert hat, das kennt man auch in Österreich. Das Kaufhaus des Westens, das KDW in Berlin, kennt man auch in Österreich. Das kennt man eben sogar im arabischen Raum. Und sozusagen hier die Fantasie, das sind so wertvolle Gebäude, allein die Grundstücke sind so wertvoll. Die werden immer wertvoll sein, das ist auch wahr. Ja, das wird immer einen gewissen Wert haben, aber nur weil sie wertvoll sind, heißt das noch lange nicht, dass sie auch profitabel sind. Und das heißt, aber ich würde sagen, dieser Versuch da bei den Scheichs und im Nahen Osten Geld einzusammeln, das ist in der Phase zum ersten Mal so richtig losgegangen, als der Kapitalbedarf unverändert hoch war, ja, aber man immer, oder man aber damals noch viel weniger als vorher an die Börse gehen konnte, weil man sich da inzwischen längst auf eine Intransparenzstrategie eingelassen hatte, die mit einem Börsegang dann nicht mehr kompatibel war.
Intransparenz als Geschäftsmodell, das kann, wie die Signa gezeigt hat, mitunter funktionieren. Bei diesem Spiel hat man es dann aber gerne auch mit sehr speziellen Geschäftspartnern zu tun.
Es gibt sehr viele Leute, die ihn in die Finger kriegen wollen und vielleicht mal ein ernstes Wort mit ihm reden möchten, unabhängig davon, ob das... Also das sorgt ja auch nicht dafür, dass Geld plötzlich wieder vom Himmel regnet. Aber ich habe schon Geschichten gehört, ohne die nachprüfen zu können, dass der ein oder andere, sag ich mal, Leute eingeschaltet hat, die versuchen sollen, eine Präsenz von Herrn Benko zu ermitteln, um einen Kontakt herzustellen oder zumindest irgendwie ein bisschen seine Präsenz und wo er sich auffällt herauszufinden. Also da scheint schon einiges im Hintergrund zu laufen, denn die Investoren von Herrn Benko waren ja jetzt nicht große österreichische Banken und Konzerne, also im Sinne von Anteilseigner oder DAX-Unternehmen aus Deutschland, sondern häufig auch Einzelpersonen oder Staatsfonds aus dem arabischen Raum oder auch Scheichs oder zumindest Personen, die jetzt nicht unbedingt alle, sag ich mal, eine Compliance-Abteilung haben und da Business machen, wie wir uns das vorstellen in in Großkonzernen, sondern da wurde sehr hemdsärmlich agiert. Und da kann man sich schon vorstellen, dass diese Personen, wenn sie jetzt den Eindruck haben, sie wurden über den Tisch gezogen, vielleicht auch zu etwas unorthodoxeren Methoden greifen. Also nochmal, ich habe keine Indizien oder Anzeichen, dass es da sozusagen Bedrohungen gibt. Aber zumindest gibt es Leute, die in irgendeiner Form versuchen, Zugriff auf ihn zu bekommen. Das, den Eindruck habe ich schon.
Und wer jetzt an dieser Stelle den Eindruck hat, das klingt doch alles wie aus einem schrägen Wirtschaftsthriller im Kino, ja, der hat mit diesem Eindruck durchaus recht.
Das ist so, ja. Also dieser Fall ist wirklich sehr spannend und es gibt immer wieder Überraschungen. Es gibt auch wirklich Skurrilitäten. Das ist so, also Absurditäten, Dinge, wo man sich fragt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich meine, das ist ein Milliardenunternehmen gewesen. Ja, alleine im Immobilienbereich weit über 20 Milliarden Immobilienwerte. Dann haben wir da wirklich auch viele bekannte Handelsketten, ob es bei Ihnen in Österreich Kika Liner war oder in Deutschland von Sportcheck über Galeria natürlich. Dann noch in Großbritannien Selfridges am Ende gekauft, Globus in der Schweiz. Also das ist eine Gruppe gewesen, ein Konzern, der auf höchstem Level unterwegs war, riesig war, viele 10.000 Leute am Ende, vor allen Dingen im Handelsbereich, beschäftigt hat, wichtige, große, dominante Immobilien in vielen Städten besessen hat und der aber geführt wurde wie ein kleiner, tja, ich will niemandem zu nahe treten, aber wie eine Pommesbude, sagt man ja immer so schön. Und da ist auch wirklich was dran, also so hemdsärmlich und vor allen Dingen auch verschlossen, intransparent. Und mit dem Ziel, dass da keiner reingucken kann. Ne? Also Benko selber hat immer gesagt, wir sind ein privat gehaltenes Unternehmen, wir müssen keine Auskunft geben. Und das steht wirklich im Kontrast zu der Bedeutung und auch zu der Verantwortung eines Unternehmens in dieser Größe. Und was da dann immer auch noch so jetzt noch sukzessive zutage kommt, dass es da intern sozusagen Abrechnungssysteme, Spesenabrechnungssysteme gab, wenn Geschäftsführer Strafen bezahlen mussten, weil keine Bilanzen veröffentlicht wurden, mit dem Ziel natürlich, dass man nicht sehen kann, wie es dem Unternehmen geht. Die konnten da eben solche Abrechnungen dann einreichen, Anführungszeichen, oder solche Strafzahlungen abrechnen, so rum. Dann natürlich die Rolle von Politikern, ob es nur Gusenbauer oder auch Sebastian Kurz sind, ja, die dann noch mit ihm rumgeflogen sind und versucht haben, am Ende, Herr Kurz soll ja da noch eingespannt gewesen sein, Investoren zu finden im arabischen Raum, in Deutschland natürlich da auch noch Joschka Fischer und seine Beratungsfirma Ole von Beuys, der Hamburger ehemalige Bürgermeister, also prominente Namen, eine Mischung aus prominenten Namen und wirklich skurrilen Vorgängen, wo man ehrlicherweise immer wieder staunt, wie dieser Laden auch so groß und mächtig werden konnte. Und eine gewisse Wundertüte, ne? Und irgendwie geht es noch weiter. Also das Ende ist da noch nicht erreicht.
Stichwort Wundertüte. Nicht nur das Firmenkonstrukt der Signa war und ist extrem schwer zu durchschauen, auch Benko selbst soll seine Investoren nicht immer alle mit den gleichen Infos versorgt haben.
Was man immer wieder hört jetzt im Nachgang ist, dass er es tatsächlich sozusagen so Einzelkontaktpflege gemacht hat mit verschiedenen Investoren, Investorengruppen und auf diese Weise auch so Herrschaftswissen und Herrschaftskontakte und Beziehungen gepflegt hat. Also dass sozusagen die Investoren untereinander gar nicht so wirklich im Austausch waren, sondern dass er es geschafft hat, die immer separat zu bedienen, zu informieren oder dann, wenn eben zum Beispiel Alarm war, weil jemand reduzieren wollte oder gar ganz aussteigen wollte, dann wurde dann eine Lösung gefunden, irgendwie eine Brücke gebaut, ein vermeintlich attraktives Angebot präsentiert und über Jahre, so heißt es jetzt, aus Investorenkreisen sei auf diese Weise dann auch verhindert worden, dass sich die Investoren untereinander vernetzt haben. Und wenn dann da nur jeder für sich mit Herrn Benko zu tun hatte, dann war natürlich deren Macht kleiner, als wenn er da so einen großen Block gegen sich gehabt hätte. Und das führte dann dazu, am Ende, dass dann manche noch Geld bekommen haben, also Dividendenzahlungen, und andere nicht. Und als das dann irgendwann offenkundig geworden ist, als die verstanden haben, manche haben noch was bekommen und andere nicht, da war dann einfach, das war einfach auch so ein Punkt, wo dann das Misstrauen ausgebrochen ist. Also dieser Punkt war dann offenbar jetzt auch in der Entwicklung der letzten Monate ein entscheidender, warum dann auch wichtige Geldgeber irgendwann das Vertrauen in Benko verloren haben und sich gegen ihn gestellt haben und sich mit anderen Geldgebern auch vernetzt und verbündet haben. Und das führte dann auch dazu, dass die irgendwann mal einen Brief geschrieben haben Ende Oktober, in dem sie dann Benko zum Rückzug aufgefordert haben. Also das war offensichtlich der Punkt, wo er dieses ganze Firmenkonstrukt, die ganze Gruppe kontrolliert und dominiert hat, Teile und Herrsche so ein bisschen, wo dann dieses Modell ans Ende gekommen ist.
Bevor wir uns noch anschauen, wie es mit Benko und der Signa weitergehen wird, schauen wir davor noch einmal kurz zurück zur Frage, wie hat das alles überhaupt so passieren können? Benko und Co. müssen doch zum Beispiel gewusst haben, dass die Zinsen irgendwann auch wieder steigen werden und dass das gesamte Geschäftsmodell damit gefährdet ist. Vorab kurz die Erklärung, wie die Signa überhaupt so groß werden konnte.
Also ganz allgemein kann man natürlich sagen, dass gerade im Immobiliengeschäft oftmals eine sichtbare, erfolgreiche Immobilienentwicklung dazu führt, dass man dann sich leichter tut, Finanzierung für weitere Immobilienprojekte aufzustellen. Also dass quasi es hier zu einer Wachstumsdynamik kommt, das ist jetzt nicht völlig ungewöhnlich, wenn man sich anschaut, dass René Benko ja früh begonnen hat. Und auch, ich würde sagen, der erste große Durchbruch war dann das Kaufhaus Tirol in Innsbruck, womit er einfach gezeigt hat, okay, das ist ein komplexes Projekt im Zentrum einer österreichischen Landeshauptstadt und das auch quasi durchaus auch nicht völlig ohne Probleme in der Umsetzung. Es gab ja auch Bedenken von Seiten des Denkmalamtes. Und das quasi war dann sicher so eine Art Visitenkarte, mit der man dann es sich leichter getan hat, Finanzierung für Folgeprojekte zu finden. Das alleine erklärt aber noch nicht das enorm rasante Wachstum, das Benko dann danach hingelegt hat, wo er wirklich innerhalb von 10 Jahren den Immobilienbestand der Gruppe, wenn man sie zusammenfasst, wirklich verfünfzehnfacht hat oder noch mehr. Und wo man dann wirklich im Milliarden-Euro-Bereich vorgestoßen ist. Und das ist dadurch gegangen, dass René Benko Immobilien, die er quasi bereits in seinem Bestand hatte, ja, dass er die auf Basis von Gutachten neu bewertet hat und dann mit dieser Neubewertung einen dann höheren Kredit besichern konnte. Und mit diesem höheren Kredit konnte man dann wieder anteilig die Kosten eines Neuerwerbs von weiteren Immobilienanschaffungen finanzieren. Man hat also quasi mit der Aufwertung von Bestandsimmobilien, die man bereits im Besitz hatte, die Expansion finanziert. Und das funktioniert gut, solange die Zinsen niedrig sind und die Immobilienpreise steigen. Wenn sich aber eines dieser beiden Dinge ändert, dann wird es schon knapp. Wenn sich beides ändert, und genau das ist ja im Fall von Signetz passiert, ja, dann ist man schnell in einer existenzbedrohenden Krise.
Und genau das führt zu einer weiteren spannenden Frage. Dass René Benko ein sehr cleverer Geschäftsmann ist, das dürfte außer Frage stehen. Niemand kommt zufällig so weit wie er. Aber genau das wirft auch die Vermutung auf, René Benko muss doch gewusst haben, dass das alles irgendwann zu Ende geht, dass das Kartenhaus irgendwann zusammenbricht.
Ich glaube, das sind mehrere Aspekte daran. Also das erste ist, das kenne ich auch aus meinen Forschungsprojekten, dass viele der handelnden Personen durchaus bewusst ist, dass das nicht auf Dauer gehen kann. Ja, da wird schon reflektiert, dass man sie vielleicht auch mit einer Blasendynamik zu tun hat oder dass das zumindest diese Ralle nicht dauerhaft so weitergehen kann. Dass man aber sich dann trotzdem davon überzeugt, auch weil man in der Vergangenheit so erfolgreich war, ja, dass man rechtzeitig den Absprung schafft. Ja, dann die Fantasie, man verkauft halt dann rechtzeitig 2, 3 große Gebäude und dann geht sich das schon irgendwie aus. Das ist so ein Teil der Erklärung. Das andere ist, es wurden ja ständig Dividenden ausgeschüttet. Es wurden auch teilweise über Verkäufe im Kreis herum Gewinne unter Anführungszeichen realisiert. Das heißt, in Wirklichkeit hat Benko über 10 Jahre hier auch Geld rausgezogen aus diesem System. Und das ist dann irgendwo in Stiftungen gelandet und wo es von dort dann hingekommen ist, vielleicht werden wir es nie erfahren, vielleicht erfahren wir es im Zuge der Aufarbeitung der Insolvenz jetzt. Aber das heißt, man muss sagen, selbst wenn das nicht auf Dauer so weitergeht, dazwischen oder bis dahin, bis dann vielleicht eben die Zinswende kommt, bis die Zinsen steigen, hat man unfassbar viel Geld verdient. Und deshalb war Benko ja auch so vorsichtig, oder zumindest hat er geglaubt, dass er so vorsichtig ist, dass er selbst ja eigentlich gar nicht jetzt operativ formal mehr tätig war und glaube ich, auch die Fantasie hatte, oder das Geld, alles das, was ich auf die Seite geräumt habe in diesen 10 Jahren, wo es gut geht, das kann mir niemand mehr nehmen. Ja, ob das dann jetzt wirklich so sein wird am Ende? Ja, also ich würde sagen, die Strategie, dass er Privatinsolvenz angemeldet hat, ist ein Hinweis darauf, dass er jetzt unmittelbar gar keinen Zugriff auf irgendwelche Vermögenswerte hat, was aber noch mehr die Frage aufwirft, wo sind die Dividenden der letzten 12 Jahre gelandet?
Dass die Party irgendwann vorbei sein wird, das dürfte den Akteuren vermutlich schon immer bekannt gewesen sein. Die Rechnung dafür, die zahlen aber nicht zuletzt auch die Mitarbeiter aus dem Imperium von René Benko.
Ich glaube, man muss da unterschiedliche Kategorien unterscheiden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich würde sagen, am schlimmsten betroffen sind eigentlich die ganzen Warenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Karstadt Kaufhof in Deutschland. Weil da ist es wirklich so, aus deren Perspektive war René Benko eine Heuschrecke. Ja? Der hat quasi sie übernommen, hat sie ausgenommen und hat sie dann quasi in Konkurs geschickt. Ja, also diese Warenhäuser. Und das heißt, die haben, wenn da ein anderer Investor kommt, der mehr ein größeres, stärkeres Interesse am Warenhausgeschäft hat, der nicht quasi die Mieten so hoch jazzt, dass sie einfach nicht mehr nachhaltig sind, dass das kaum mehr zu verdienen ist in diesen Warenhäusern, dann könnten da viele Leute noch ihre Jobs haben oder zumindest hätten sie noch besser bezahlte Jobs, weil oftmals werden diese Warenhäuser dann trotzdem weiter betrieben, aber die Leute haben einen Job verloren und müssen zu schlechteren Bedingungen dann bei neuen Arbeitgebern arbeiten. Also ich würde sagen, das ist wirklich so, das sind die Menschen, die am meisten eigentlich leiden unter dem Benko-Modell. Im Bereich der Immobiliensparte gibt es das auch, und zwar dort, wo quasi Baustellen stillstehen. Ja, da ist es so, da sind viele Subunternehmer und deren Subunternehmer, die dann mit irgendwelchen Einzelpersonen vielleicht auch zusammenarbeiten und die jetzt natürlich, wenn diese Baustelle steht, ihren Job verloren, die müssen teilweise zurück in ihre Heimatländer, weil sie nicht mal Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das ist sicher auch nicht einfach für die. Gleichzeitig kann man sagen, ja, also wenn es da weitergeht, dann werden die wahrscheinlich auch weiter ihre Arbeit haben oder die arbeiten an anderen Baustellen. Dann gibt es noch den Kernbereich der Signal. Das sind halt die Leute, die wirklich in diesem Immobilienmanagement, in diesem Immobilienentwicklungsgeschäft tätig waren. Und ja, also ich würde sagen, die waren in der Vergangenheit schon relativ gut bezahlt. Ja. Das Management ist teilweise ja immer noch tätig, zu teilweise in der Vergangenheit zumindest sehr guten, dotierten Verträgen. Um die muss man sich, glaube ich, keine großen Sorgen machen.
Was bleibt, ist ein gigantischer Scherbenhaufen, der über die nächsten Jahre und womöglich auch Jahrzehnte aufgearbeitet werden wird. Das betrifft dann zum Beispiel auch die vielen halbfertigen Baustellen. Auch da fragen sich nämlich viele, wie geht es denn mit diesen Bauruinen weiter?
Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden und vielleicht auch Projekt für Projekt anders betrachten. Also ich sag mal, die bestehenden Immobilien, ob es das Goldene Quartier ist in Wien oder Park Hyatt oder in Deutschland KDW oder so, für die wird es Käufer geben. Da ist es wahrscheinlich eine Frage des Preises. Aber das sollte das kleinere Problem sein. Das größere Problem sind tatsächlich, Sie haben es angesprochen, die im Bau befindlichen Projekte. Also der Elbtower, der steht da zu 100 Metern und mit 100 Metern so ein Gerippe. Sollen ja mal 250 ungefähr werden. Oder auch am Alexanderplatz hier in Berlin steht auch so ein Bauloch, wo ein Büroturm in die Galeria-Filiale reingesetzt wird. Also diese Projekte sind diejenigen, wo es heikler wird und wo man gucken muss, weil sich natürlich auch in den letzten Jahren seit der Planung auch sehr, sehr viel in der Baubranche insgesamt getan hat. Also wir haben das Zinsumfeld, das ist alles teurer, Kapital zu beschaffen. Wir haben die steigenden Material- und Baukosten durch Inflation und andere Faktoren. Also in so ein bestehendes Bauprojekt einzusteigen, ist zumindest für Externe, die bislang gar nichts mit den Unternehmen zu tun haben, nicht so wirklich attraktiv. Also es kann dann sein, dass manche vielleicht, außer es ist zum Schnäppchenpreis, wenn die jeweiligen Insolvenzverwalter irgendwie Druck haben und einfach die Projekte loswerden wollen. Aber dann wiederum machen die Gläubiger Theater, weil sie sagen, wir verschenken jetzt hier sozusagen Vermögenswerte. Also das sind alles Zwickmühlen, das ist alles wirklich heikel. Und zum Beispiel beim Elbtower, also geht man davon aus, dass es jetzt nicht kurzfristig jemanden geben wird, der Hurra schreit und sagt, ich steige da jetzt ein in ein bestehendes, geplantes Projekt. Es könnte dann höchstens jemand sein, der schon Geld im Spiel hat. Zum Beispiel der Herr Kühne, der ist eben auch Mitinvestor im Signer Immobilienbereich, ein Großinvestor sogar, und vielleicht, der kommt aus Hamburg, da könnte dann eben so ein Thema noch sein, nicht nur, dass er auf diese Weise vielleicht sein lieber ganz reingeht, um da auch vielleicht ein bisschen sein Vermögen und sein Investment zu schützen oder auch sich in Hamburg ein Denkmal hinzustellen, auch wenn er in die Schweiz ausgewandert ist und dort Steuern zahlt.
Wie diese quasi Baustellen, wo derzeit alles stillsteht, das betrifft eben das Kaufhaus Lamar in Wien in der Marie-Hilfer-Straße oder das betrifft den Elbtower in Hamburg, wie das dort weitergeht, das wird man wirklich im Einzelfall sehen. Die Schwierigkeit, die man da teilweise hat, ist, dass nicht nur quasi der Immobilienentwickler weggefallen ist, die Signa, die das quasi eigentlich vorangetrieben hat, sondern dass zum Beispiel auch die Mieter weggefallen sind. Also beim Kaufhaus Lamar in Wien ist das besonders prekär, weil da eben die ganzen Pläne, dieses ganze Projekt, der einerseits von Signa entwickelt wurde, aber gleichzeitig das Ganze auch deshalb quasi einen guten Business Case dargestellt hat, weil man mit der KDW-Gruppe, also mit einer anderen Signa-Gesellschaft, einen Mieter hatte, der bereit war, zumindest das versprochen hat, sehr hohe Mieten zu bezahlen, um dort dann irgendwelche Luxusshops unterzubringen. Und die große Herausforderung ist jetzt, dass man erstens wen findet, der bereit ist, das fertig zu bauen und auch quasi Zugang hat zu Mietern oder ein Geschäftskonzept hat, das, ja, das den Banken, die das ja finanzieren teilweise, glaubwürdig macht, okay, ja, wir geben weiteres Geld frei, damit das jetzt fertig gebaut werden kann. Und das kann auch Jahre dauern. Also vielleicht geht es schneller, ja, aber die Banken, die da derzeit ja das vorfinanziert haben, die haben Pfandrechte und die werden halt versuchen, so viel wie möglich von diesen Pfandrechten aufrechtzuerhalten.
Und Stichwort aufrechterhalten, auch René Benko wird natürlich versuchen, so viel wie möglich aufrechtzuerhalten. Und genau das führt uns zur letzten Frage. Kann es sein, dass René Benko irgendwann als erfolgreicher Geschäftsmann auch wieder zurückkommen wird? Dass er in ein paar Jahren einfach mit einem blauen Auge wieder da ist?
Also ein blaues Auge ist, glaube ich, zu wenig. Er hat mindestens anderthalb blaue Augen. Die große Frage ist, was passiert auf der juristischen Ebene, auch auf der, also auf der zivilrechtlichen, was Ansprüche angeht, womöglich aber auch, Sie haben die möglichen Ermittlungen in Deutschland angesprochen, aber eben auch Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, also auf der strafrechtlichen Ebene. Dass, wenn da was anbrennt, in Anführungszeichen, dann fällt es natürlich schwer, irgendwie in 5 oder 10 Jahren wieder da zu sein und zu sagen, so, da bin ich wieder. Was ich aber für denkbar halte und wofür es auch Anzeichen gibt, ist, dass er zumindest jetzt noch mitmischt und dass er versucht auch Zugriff auf bestimmte Vermögenswerte zu bekommen oder zu behalten.
Ein mögliches Comeback von René Benko, auch für den Experten Leonhard Dobusch von der Uni Innsbruck, ist das durchaus im Bereich des Möglichen.
René Benko ist noch relativ jung und Menschen vergessen schnell. Ich sage mal so, für die nächsten 10 Jahre halte ich das für ausgeschlossen, weil so lange wird alleine die juristische Aufarbeitung dieser Pleiten dauern. Gleichzeitig zeigt sich in der Vergangenheit, dass Menschen, die in der Lage waren, sehr große Summen zu bewegen, dann hier über Fähigkeiten verfügen, die es dann in der Zukunft dann auch wieder ihnen ermöglichen, Menschen zu überzeugen, ihnen Geld anzuvertrauen, in der Hoffnung auf rasche, schnelle, hohe Profite. Also ich würde es nicht ausschließen, dass René Benko noch einmal ein Comeback feiert, aber ich würde sagen, damit rechne ich erst nach 2035.
Die Pleite der Signa war bei weitem nicht die erste Firmenpleite, die eine ganze Gesellschaft betrifft. Und es wird auch sicher nicht die letzte gewesen sein. Deshalb zum Schluss die womöglich wichtigste Frage für uns alle. Wird man aus der historischen Signa-Pleite irgendwelche Lehren für die Zukunft ziehen?
Ich hoffe, dass überhaupt Lehren gezogen werden, weil man bei solchen Krisen, die Sie gerade erwähnt haben, immer danach sagt, das passiert nie wieder. Wir werden jetzt Konsequenzen ziehen. Das ist natürlich auch zu hoffen. Was aus meiner Sicht für Konsequenzen gezogen werden müssten, ist vor allen Dingen, dass eben Unternehmen mit dieser Größenordnung tatsächlich transparent oder transparentär sein müssen, selbst wenn sie nicht an der Börse notiert sind. Sprich, Vorsicht bei den Wunderwutzis, das ist auch immer eine Lehre, wenn Leute irgendwie so gehypt sind, von 0 auf 100 hochschießen und die Geschichte zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist sie auch häufig zu gut, um wahr zu sein. Da müssen wir vorsichtiger sein. Und auch wirklich bei den Investoren, bei den von mir schon beschriebenen Privatpersonen, aber insbesondere auch Banken, von denen auch in Österreich ja am Anfang sehr, sehr viele, auch große, bekannte Banken, auch viel Geld gegeben haben, dabei teilweise sogar gegen bestimmte Vorgaben verstoßen haben, weil sie zu viel Risiken mit Signa angehäuft haben, zum Beispiel die Raiffeisenbank International, die deswegen auch ins Visier der österreichischen Finanzaufsicht gekommen ist. Also da müssen Regeln wirklich vielleicht nicht verschärft werden, aber sie müssen durchgesetzt werden. Und da ist in diesem Fall wirklich über Jahre zu wenig passiert.
Live-Radio Spezial, der Podcast.